Ja, guten Morgen, Doris. Schön, dass du am Telefon bist. Ich habe dich angerufen, damit du mir ein bisschen was erzählen kannst über deine Erfahrungen mit den indigenen Frauen in Chiapas in Mexiko, mit den Heilerinnen. Du fährst da seit ein paar Jahren hin.
Ja, guten Morgen auch. Ja, also ein paar Jahre ist sogar untertrieben, also eigentlich seit 20 Jahren. Also ich kenne eine Organisation dort, die heißt OMYET, die Organisation der eingeborenen Ärzte und Ärztinnen, so nennen sie sich, also von Chiapas. Und das ist eine Organisation, die gibt es seit über 30 Jahren die haben ihren Sitz in San Cristobal, also im Hochland von Chiapas, und haben aber Kontakt zu 13 sehr weit entfernt liegenden Gemeinden. Genau.
Und wie waren deine ersten Kontakte mit den Frauen?
Also die Organisation selber ist nicht eine reine Frauenorganisation, sondern das ist ein Zusammenschluss indigener Heiler und Heilerinnen, die sich vor über 30 Jahren deshalb zusammengeschlossen haben, weil sie eben totale Diffamierung ausgesetzt waren. Also wo man gesagt hat, sie sind schmutzig und sie alle möglichen Dinge, sie wären gefährlich für die Gesundheit, was ein bisschen lächerlich ist, weil im Hochland gibt es überhaupt keine Gesundheitsvorsorge, außer es gibt eben wirklich Heiler und Heilerinnen, sonst gibt es nichts. Und mein Kontakt kam zustande, als ich vor 20 Jahren eine Reise nach Mexiko gemacht habe und eigentlich Projekte kennenlernen wollte und zufällig dann in diese Stadt San Cristobal kam, dann einen Flyer gefunden habe von dem, also die haben eben auch ein Museum aufgebaut, Museum der Medizin Maya, und ich bin dann dorthin und habe mich ihnen, wenn man so will, auch ein bisschen aufgedrängt. Also ich wollte einfach Kontakt haben und mitkriegen, wie sie arbeiten. Und sie haben mich damals gefragt, was ich denn für sie machen kann. Und dann habe ich gesagt, ich kann über euch berichten. Und eben das habe ich dann ziemlich reichlich gemacht, ja, die letzten 20 Jahre.
Und wenn du sagst, seit 20 Jahren, gibt es denn da eine deutliche Veränderung in der Entwicklung?
Also vor 20 Jahren ging es ihnen ehrlich gesagt noch erheblich besser. Die haben nämlich lange Zeit, also auch für den Aufbau des Museums von Brot für die Welt zum Beispiel regelmäßig Geld gekriegt. Und dann war irgendwann das Museum aufgebaut. Das ist auch sehr interessant. Das ist mit so Puppen, also so lebensgroße Puppen, wo man sich vorstellen kann, wie findet eine Geburt statt und so weiter. Und irgendwann hat dann aber Brot für die Welt gesagt, so, wir haben noch viele andere bedürftige Projekte, jetzt müsst ihr auf eigenen Beinen stehen. Ihr habt jetzt das Museum, da könnt ihr Eintritt verlangen und das müsste funktionieren. Und das funktioniert halt überhaupt nicht, weil, also OMYET ist eine rein indigene Organisation. Das heißt, dass die ganzen Hebammen und Heiler und Heilerinnen im Hochland selber, die kriegen ja gar kein Geld für ihre Arbeit. Und das heißt, also die haben einfach so prekäre Lebensverhältnisse und das Projekt auch, dass das ehrlich gesagt ein bisschen eine idiotische Idee war von Brot für die Welt, dass die jetzt plötzlich davon leben können oder dass die plötzlich im Kapitalismus angekommen sind, weil das sind sie nicht, zum Glück. Aber das hat eben Probleme für das Projekt. Und das Projekt, das muss ich dazu sagen, die haben die haben ein Riesengelände in der Stadt selber, da haben sie auch ihre Ritualplätze, da gibt es eine richtige Apotheke mit ihren Pflanzen und Tees und Sirup und so weiter. Und sie haben dort auch Behandlungen gemacht. Und dann wurde eben San Cristobal begehrter als Wohnort und die Bodenpreise sind in die Höhe gegangen und dann fing das an, dass die total attackiert wurden. Also die hatten in den letzten Jahren vier Invasionen, wo auch ganz viel kaputt gemacht wurde. Invasionen von anderen Indigenen, wobei das so war, dass da eben auch Leute aufgehetzt wurden, sich den Boden unter den Nagel zu reißen, um Also das war klar, dass plötzlich dieses Gelände in den Fokus der Begehrlichkeiten gerückt ist. Und das heißt, die müssen an alle Ecken und Enden praktisch überhaupt darum kämpfen, überleben zu können.
Das heißt, die medizinische Versorgung im Hochland von Chiapas wird tatsächlich von traditionellen Heilerinnen und Heilern gemacht.
Ja.
Und wie ist denn die Annahme der Bevölkerung bei den Frauen?
Also die Annahme ist so, das ist ja die einzige Möglichkeit, im Prinzip eine Geburt zu überleben oder überhaupt zu überleben. Und die Hebammen und Heiler und Heilerinnen, die ich kennengelernt habe, sind unglaublich, also die haben ein unglaubliches Wissen, das muss man wirklich sagen. Und also ich hatte 2014 war ich einmal im Hochland von Chiapas in Zimojovel, genau in dem Moment, als ein Baby geboren wurde bei der Hebamme, die wir da besuchen wollten. Und dann habe ich das, also ich konnte dann praktisch bei der Geburt fast die ganze Zeit dabei sein. Und da habe ich ja gesehen, wie unglaublich erfahren und wissend diese Heiler und Heilerinnen und Hebammen sind. Also diese Geburt hat ungefähr eine Stunde gedauert. Es gab keinerlei Probleme. Das Baby war sowas von entspannten Baby, habe ich nie in meinem Leben gesehen. Ja, also das. Aber die Wissenden, die Träger dieses Wissens und Trägerinnen, die werden nicht mehr lange da sein. Die meisten, die ich kenne, sind alt.
Und wie läuft da der generationale, die Weitergabe von Wissen? Gibt es da
die
überhaupt eine Möglichkeit?
Die läuft überhaupt nicht richtig. Ah, ja. Also das ist genau das, wo, würde ich mal sagen, wo die globalisierte Welt in so weit zuschlägt, dass sie den junge indigene Männer und Frauen suggeriert, dass die moderne Lebensart besser ist. Ist sie ja auch vielleicht in gewisser Weise, aber sie kriegen nur einen kleinen Teil davon. Das heißt, sie kommen in die Städte, die jungen Frauen möchten endlich auch Jeans tragen, kann ich alles total nachvollziehen, aber dann haben sie praktisch keinerlei Hülle und keinerlei Versorgung mehr, wenn sie dann tatsächlich in den Städten landen. Ich habe eine Erfahrung gemacht, also als ich jetzt dort war, ist eine meiner Freundinnen dort von der Organisation, die hat eine ganz schwere Brandverletzung erlitten. Und es ist so in Mexiko, dass die, wenn die ins Krankenhaus gehen, das ist umsonst. Aber wenn sie dann zum Beispiel Verbandsmaterial oder Medikamente brauchen, das muss man selber zahlen. Und also das heißt, es gibt so eine halb, man kriegt so halb eine moderne Welt, aber nur so halb, dass sie eigentlich nicht ausreicht. Und das ist einfach, deswegen ist das ein Unding. Also für diese Weitergabe, also es wird ihnen was suggeriert, was aber danach gar nicht gehalten wird. Und gleichzeitig geht eben die alte Kultur kaputt.
Du hast ja gesagt, du hast es dir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, da einen Transfer zwischen den Welten zu ermöglichen. Du hattest die Heilerin ja auch hier in Deutschland vor ein paar Jahren und hast auch einen Film über die indigene heilende Kultur gedreht. Was siehst du für dich so als den zentralen Auftrag da?
Also mein allerzentralster ist eigentlich, eine Brücke zu bauen, also weil letztendlich merke ich im Kontakt mit, zum Beispiel gibt es eine Heilerin, die heißt Doña Margareta, die ich jetzt besucht habe, das ist mir eine Herzensfreundin. Wir haben noch nicht mal eine gemeinsame Sprache, sie muss echt unter schreckliche Bedingungen leben und trotzdem, als wir 2012 diese Rundreise gemacht haben, hatte sich das angefühlt wie eine Herzensfreundin. Und das gleiche Gefühl hatte ich jetzt wieder, wo ich dort war. Und was ich an denen, was für mich so wichtig ist, ist diese Denkweise, also diese ganzheitliche Weise auf das Menschsein zu schauen. Also beispielsweise, dass dass Gesundheit keine Ware ist, sondern dass es ein Recht eines Menschen ist, dass es das Recht eines Menschen ist, behütet und umhüllt auf die Welt zu kommen. Diese Art zu denken, da sind sie große Trägerinnen, und zwar die Männer und die Frauen. Aber eben ja, also die Frauen, die eben als Hebammen dann in diesem Hochland tätig sind, in besonderem Maße natürlich.
Ja, das ist auch interessant. Wir reden hier in Deutschland über das Thema der sicheren Geburt. Wie kann das gewährleistet werden? Und es gibt tatsächlich traditionelle Kulturen, wo das als normal angesehen wird.
Also bei den Rundreisen war das so, dass man das, was die erzählt haben über die sichere Geburt, total bezweifelt hat. Also da hieß es immer, das glauben wir nicht, dass eine Geburt zum Beispiel so schnell geht, das glauben wir nicht, es gibt doch eine ganz hohe Müttersterblichkeit, und es stimmt auch, es gibt eine hohe Müttersterblichkeit dort, wo es sozusagen die indigenen Hebammen nicht gibt. Weil es gibt nämlich gar nichts. Es gibt keine Krankenhäuser, kein gar nichts. Und die indigenen Hebammen, das hab ich dann auch gesehen, die gehen ja ganz anders an eine Geburt ran. Das heißt, wenn eine Frau schwanger ist, dann geht sie zu der Hebamme, und ab da übernimmt die Hebamme, also sie sorgt sich sozusagen um die Frau, sie besucht sie, sie fragt nach ihren seelischen Nöten, sie mischt sich in Familienkonflikte ein. Also ihre Aufgabe ist, die Schwangere zu behüten und zu beschützen bis zur Geburt. Und die andere Seite ist, dass in der indigenen Medizin, in der traditionellen, dass die bei der Bekleidung einer Schwangeren, gibt es niemals eine Untersuchung im Sinne von vaginaler Untersuchung. Also nie wird in den Körper irgendwie eingegriffen. Dadurch gibt es auch überhaupt gar keine Infektionsgefahr. Und bei der ersten Rundreise, da haben Ärzte, die das Projekt wohl auch ein Stück unterstützt haben in der Vergangenheit, die haben dann immer gesagt, ja, sie sollen unbedingt Handschuhe verwenden, aber die machen keine vaginalen Untersuchungen, die brauchen keine Handschuhe. Also da gibt es schon so einen kulturellen Unterschied. Und die begleiten die Schwangerschaft quasi von außen durch Pulsdiagnostik. Sie fühlen ganz genau, ob dann das Kind richtig positioniert ist. Sie machen Massagen von außen, damit das Kind richtig im Geburtskanal dann sitzt. Und das alles führt dazu, dass die junge Mutter, glaube ich, oder die junge Gebärende oder die Gebärende, dass die einfach ein unheimliches Vertrauen in ihre Welt drumherum hat. Und das wirkt sich auf die Geburt aus, wie ich gesehen habe.
Ja, ich denke, das ist ja auch bei uns die Diskussion, ne? Was macht eine Geburt sicher? Wie kommt eine Schwangere in die Sicherheit? Und genau. Das Angebot hier besteht ja aus einem unendlichen Vielfalt an pränataler Diagnostik, wo aus meiner Erfahrung heraus die Frauen nicht unbedingt in ihre Sicherheit ihres Körpers kommen.
Na, gar nicht. Na. Gar nicht. Und das habe ich da gesehen. Also zum Beispiel, ich muss eine Situation erzählen, da, also als die junge Frau, wo ich da bei der Geburt dabei war, als die hat natürlich auch Schmerzen gehabt und hat dann auch gesagt, ich will, dass es aufhört und ich will eine Operation und irgendwas hat sie dann gejammert. Und dann kam die Hebamme, hat geguckt, ob das alles gut ist, hat also von außen den Bauch abgetastet und hat dann ganz sanft zu ihr gesagt, es fehlt nicht mehr viel. Und es war auch so, es hatte, ich glaube, eine Viertelstunde später war das Kind da. Und alleine, wie sie das gesagt hat, mit welcher Sicherheit und wie sie die Sicherheit auch der Gebärenden dann übermittelt hat, hat es eine totale Entspannung gegeben. Also das war sehr erstaunlich. Und ja, das Problem bei uns ist ja, ich habe selber eine Tochter geboren und weiß, das ist ja so, man kommt ins Krankenhaus und dann ist, oh, da ist was, oh, da ist was. Also diese Angstgefühle, die man da dann natürlich auch hat, weil angeblich irgendeine Normabweichung ist, die macht ja ganz viel Probleme bei uns.
Du hast einen Film gedreht, über die indigenen Heilerinnen und Heiler. Was ist die Kernaussage des Films?
Nee, den habe nicht ich
gedreht. Ach, den hast nicht
du. Sondern einer, der inzwischen auch mein wirklich enger Freund bei der Organisation Omietsch ist, der ist auch Filmemacher. Das ist und der hat im Hochland, also über 2 Jahre, glaube ich, Hebammen, also hat einen Film gedreht quasi von über die Arbeit, die Omiette dort leistet. Und da er der jüngere Bruder von meiner Kontaktperson Michaela ist und sie praktisch diejenige ist, die diese Frauen- und Hebammenarbeit organisiert, hatte er auch einen Zugang. Und da muss man dazu sagen, bei einer Geburt im Hochland, also die Frauen sind vollständig angezogen, die haben nur ihre Unterhose ausgezogen, ansonsten haben die ihre langen Röcke, ihre Blusen, alles an. Also in der indigenen Kultur wäre das eine fürchterliche Entwürdigung, wenn eine Frau sich praktisch mit geöffneten Beinen irgendwo hinlegen müsste. Das tun die nicht. Und deswegen ist in dem Film, den der Agrippino auch über die Geburt, da wird eine Geburt begleitet, da sieht man die Gebärende aber vollständig angezogen. Und dann sieht man, wie die Hebamme eben das gerade frisch geborene Baby dann unter den Rücken so vorzieht. Genau, und also in dem Film geht es einmal um diese Geburt, es geht überhaupt darum, wie die Denkweise ist, nämlich der Kosmovision Maya, wie das genannt wird. Es geht um das Denken der schamanischen Arbeit. Das sind drei Dokumentarfilme, einer ist 20 Minuten und die anderen sind, glaube ich, 13 oder 14 Minuten. Und wir haben die zusammengeschnitten und ich habe die Filme zusammen mit meinem Mann in unserem neu gegründeten Verlag herausgegeben. Genau so ist das. Also das ist meine Beteiligung, dass sie eben jetzt in die Welt gekommen sind, aber gemacht habe ich die nicht.
Wir haben ja heute den Frauenstreiktag, den bundesweiten, und also am 8. März. Und gibt es eine Verbindung zu den Frauen, zu den Omiyesh-Frauen? Wird das da diskutiert, das Thema Streik? In Argentinien gab es ja den großen Frauenstreik. Weißt du da irgendwas?
Also in dem Hochland wird es gar nicht diskutiert, weil das, also für mich ist das Interessante, dass, also einerseits, wenn ich da in dem Hochland bin, habe ich immer das Gefühl, ich bin so mit einem Bein im Matriarchat und mit dem anderen Bein bin ich aber in der Welt, die durch ein destruktives Kolonialsystem da reingebracht wurde, also auch Gewalt und also Gewalt gegen Frauen, Alkoholismus, also zwei ganz große Probleme. Und das ist vielleicht auch ein Ausdruck von der Auflösung dieser alten matriarchalen Welt, die ich da sehe. Und die schreitet sehr schnell voran, das kann man klar sagen. Und die Frauen, die ich erlebe, sind unglaublich stark. Also die sind fähig, in jeder Situation sich hinzustellen und zu sprechen und zu kämpfen. Und andererseits sind aber diese Deformierungen durch das Patriarchat auch sichtbar, dass sie dann manchmal sich nicht adäquat wehren können. Also diese zwei Seiten habe ich da eben immer wieder beobachtet.
Was ist deine Lernerfahrung aus der Zusammenarbeit mit den Frauen dort?
Meine Lernerfahrung ist eigentlich, dass wir einfach lernen müssen, so viel Brücken wie möglich untereinander herzustellen und nicht, also wenn ich jetzt hergehen würde und würde meine Vorstellung von Emanzipation zwingend als Voraussetzung verlangen, dann würde überhaupt keine Beziehung herstellbar sein, sondern ich muss das, also ich sehe da, wo wir in einer gewissen Weise in einer Welt sind, das muss ich vertiefen und zwar, oder das will ich vertiefen und es ist auch möglich, dass man einfach sich nahe ist, dass man auch weiß, ich sehe dich, ich wertschätze das, was du tust, ich sorge dafür, dass andere das auch erfahren. Also das ist mein Anliegen und das ist auch meine Erfahrung, dass das geht.
Ja, vielen Dank, liebe Doris. Das ist doch ein guter Ausblick auf den Frauenstreiktag auch hier. Das heißt, in Beziehung gehen und Politik in erster Person machen.
Genau, in erster Person und auch nicht so, also mal offener sein, auch mal zulassen, dass in einer anderen, bei einer anderen Lebensweise vielleicht manche Sachen anders ausgesprochen gelebt werden, aber dass man erstmal das sieht, wo man wirklich ganz viel Gemeinsamkeit hat.